Hallo. Ich wünsche dir und deinen Lieben ein frohes Fest und eine besinnliche Zeit. Heute haben wir für dich und deine Familie unsere Märchenplatte aufgelegt. Drei Märchen. Das ist die zweite CD einer Hörtrilogie, die ich zusammen mit meinen beiden Kollegen von den drei Fragezeichen Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich aufgenommen habe. Drei Märchen von Hans Christian Andersen.
Das hässliche junge Entlein. Es war so herrlich draußen auf dem Lande. Es war Sommer. Das Korn stand gelb, der Hafer grün. Das Heu war unten auf den grünen Wiesen in Schobern aufgesetzt. Und der Storch ging auf seinen langen roten Beinen und plapperte ägyptisch. Denn diese Sprache hatte er von seiner Mutter gelernt. Rings um Äcker und Wiesen waren große Wälder. Und mitten in den Wäldern tiefe Seen. Ja, es war wirklich herrlich da draußen auf dem Lande. Im Sonnenschein lag dort ein alter Gutshof, von tiefen Kanälen umgeben. Und von der Mauer bis zum Wasser herunter wuchsen große Klettenblätter, die so hoch waren, dass kleine Kinder unter den höchsten aufrecht stehen konnten. Es war ebenso wild darin wie im tiefsten Walde. Hier saß eine Ente auf ihrem Neste. Sie musste ihre Jungen ausbrüten. Aber es wurde ihr fast zu langweilig, denn es dauerte so lange und sie bekam selten Besuch. Die anderen Enten schwammen lieber in den Kanälen umher, als dass sie hinaufliefen und sich unter ein Klettenblatt setzten, um mit ihr zu schnattern. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen. Sagte es. Und alle Eidotter waren lebendig geworden und steckten den Kopf heraus. Rapp, rapp, sagte sie. Und dann rappelten sich alle, was sie konnten, und sahen unter den grünen Blättern nach allen Seiten umher. Und die Mutter ließ sie sehen, so viel sie wollten. Denn das Grüne ist gut für die Augen.
Wie groß ist doch die Welt,
sagten alle Jungen. Denn nun hatten sie freilich ganz anders Platz als drinnen im Ei.
Glaubt ihr, das sei die ganze Welt? Sagte die Mutter. Die erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens, gerade hinein in das Pfarrersfeld. Aber da bin ich noch nie gewesen. Ihr seid doch alle beisammen?
Fuhr sie fort und stand auf.
Nein, ich habe nicht alle. Das größte Ei liegt noch da. Wie lange soll denn das dauern? Jetzt bin ich dessen bald überdrüssig.
Und dann setzte sie sich wieder.
Nun, wie geht es?
Sagte eine alte Ente, die gekommen war, um ihr einen Besuch zu machen.
Es währt so lange mit dem einen Ei,
sagte die Ente, die saß.
Es will noch kein Loch kommen. Aber nun sollst du die anderen sehen. Es sind die niedlichsten Entlein, die ich je gesehen habe. Sie gleichen allesamt ihrem Vater. Der Bösewicht, er kommt nicht, mich zu besuchen. Lass mich das Ei sehen, das nicht platzen will,
sagte die Alte.
Du kannst mir glauben, es ist ein Putenei. Ich bin auch einmal so angeführt worden und hatte meine Not und Sorge mit den Jungen, denn ihnen ist bange vor dem Wasser, kann ich dir sagen. Ich konnte sie nicht hineinbekommen. Ich rappte und schnappte. Aber es half nichts. Lass mich das Ei sehen. Ja, das ist ein Putenei. Lass das liegen und lehre die anderen Kinder schwimmen.
Ich will doch noch ein bisschen darauf sitzen, sagte die Ente. Habe ich nun so lange gesessen, so kann ich auch noch länger sitzen.
Bitte schön, sagte die alte Ente und ging von dann. Endlich platzte das große Ei.
Piep, piep,
sagte das Junge und kroch heraus. Es war so groß und hässlich. Die Ente sah es an.
Es ist doch ein gewaltig großes Entlein, sagte sie. Keins von den anderen sieht so aus. Es wird doch wohl kein Putenküken sein. Na, dahinter werden wir bald kommen. In das Wasser muss es. Und wenn ich es selbst hineinstoßen soll.
Am nächsten Tage war schönes, herrliches Wetter. Die Sonne schien auf alle grünen Kletten. Die Entenmutter ging mit ihrer ganzen Familie zum Kanal hinunter. Platsch, da sprang sie in das Wasser. Rapp, rapp, sagte sie. Und ein Entlein nach dem anderen plumpste hinein. Das Wasser schlug über ihren Köpfen zusammen, aber sie kamen gleich wieder hervor und schwammen so prächtig. Die Beine gingen von selbst und alle waren sie im Wasser. Selbst das hässliche graue Junge schwamm mit.
Nein, es ist kein Puter, sagte sie. Sieh, wie herrlich es die Beine gebraucht, wie gerade es sich hält. Es ist mein eigenes Junges. Im Grunde ist es doch ganz hübsch, wenn man es nur richtig ansieht. Rapp, rapp. Kommt nur mit, ich werde euch in die große Welt führen und euch im Entenhofe präsentieren. Aber haltet euch immer in meiner Nähe, damit euch niemand tritt. Und nehmt euch vor der Katze in Acht.
Und so kamen sie in den Entenhof hinein. Da drin war ein schrecklicher Lärm, denn da waren zwei Familien, die sich um einen Aalkopf schlugen. Und dann bekam ihn doch die Katze.
Seht, so geht es in der Welt zu, sagte die Entenmutter und leckte sich den Schnabel, denn sie wollte auch den Aalkopf haben. Gebraucht nun die Beine, sagte sie. Seht, dass ihr euch rappeln könnt und neigt euren Hals vor der alten Ente dort. Sie ist die vornehmste von allen hier. Sie ist aus spanischem Geblüt. Darum ist sie so dick. Und seht ihr, sie hat einen roten Lappen um das Bein. Das ist etwas außerordentlich Schönes. Und die größte Auszeichnung, die eine Ente bekommen kann, das bedeutet so viel, dass man sie nicht verlieren will und dass sie von Tier und Mensch erkannt werden soll. Rappelt euch, setzt die Füße nicht einwärts. Ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße weit auseinander, gerade wie Vater und Mutter. Seht? So. Nun neigt euren Hals und sagt rapp.
Und das taten sie. Aber die anderen Enten ringsumher sahen sie an und sagten ganz laut, sieh da, nun sollen wir auch noch diesen Anhang bekommen, als ob wir nicht schon so genug wären. Und pfui! Wie das eine Entlein aussieht, das wollen wir nicht dulden. Und sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken.
Lass es in Ruhe, sagte die Mutter. Es tut ja niemandem etwas. Ja, aber es ist zu groß und ungewöhnlich, sagte die beißende Ente. Und darum muss es gepufft werden.
Es sind hübsche Kinder, die sie da hat,
sagte die alte Ente mit dem Lappen um das Bein.
Allesamt schön, bis auf das eine. Das ist nicht geglückt. Ich wünschte, dass sie es umarbeiten könnte.
Das geht nicht, Ihro Gnaden, sagte die Entenmutter. Es ist nicht hübsch, aber innerlich ist es gut und es schwimmt so herrlich wie keins von den anderen. Ja, ich darf sagen, noch etwas besser. Ich denke, es wird hübsch heranwachsen oder mit der Zeit etwas kleiner werden. Es hat zu lange im Ei gelegen und darum nicht die rechte Gestalt bekommen.
Und so zupfte sie es im Nacken und glättete das Gefieder.
Es ist überdies ein Entrich, sagte sie. Und darum macht es nicht so viel aus. Ich denke, ihr bekommt gute Kräfte. Ihr schlägt sich schon durch.
Die anderen Entlein sind niedlich, sagte die Alte. Tut nun, als ob ihr zu Hause wäret und findet ihr einen Aalkopf. So könnt ihr ihn mir bringen.
Und so waren sie wie zu Hause. Aber das arme Entlein, das zuletzt aus dem Ei gekrochen war und so hässlich aussah, wurde von den Enten und den Hühnern gebissen, gepufft und zum Besten gehabt. Es ist zu groß, sagten alle. Und der Truthahn, der mit Sporen zur Welt gekommen war und darum glaubte, dass er Kaiser sei, plusterte sich auf wie ein Fahrzeug mit vollen Segeln, ging gerade auf das Entlein los und dann kollerte er und wurde ganz rot am Kopfe. Das arme Entlein wusste weder, wo es stehen noch gehen sollte. Es war so betrübt, weil es so hässlich aussah und vom ganzen Entenhofe verspottet wurde. So ging es den ersten Tag und später wurde es immer schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt. Selbst seine Geschwister waren so böse zu ihm und sagten immer, wenn die Katze dich nur fangen möchte, du hässliches Stück. Und die Mutter sagte,
wenn du nur weit fort wärst.
Und die Enten bissen es und die Hühner schlugen es. Und das Mädchen, das die Tiere füttern sollte, stieß es mit den Füßen. Da lief es und flog über den Zaun. Die kleinen Vögel in den Büschen flogen erschrocken auf. Das geschieht, weil ich so hässlich bin, dachte das Entlein und schloss die Augen, lief aber trotzdem weiter. So kam es hinaus in das große Moor, wo die Wildenten wohnten. Hier lag es die ganze Nacht. Es war so müde und kummervoll. Am Morgen flogen die Wildenten auf und sie sahen sich den neuen Kameraden an.
»Was bist du für einer?« fragten sie.
Und das Entlein drehte sich nach allen Seiten und grüßte, so gut es konnte.
»Du bist außerordentlich hässlich«, sagten die Wildenten. »Aber das kann uns gleich sein, wenn du nur nicht in unsere Familie einheiratest.«
Das Arme, es dachte wahrlich nicht daran, sich zu verheiraten, wenn es nur die Erlaubnis bekommen konnte, im Schilfe zu liegen und etwas Moorwasser zu trinken. So lag es 2 ganze Tage. Als 2 Wildgänse, oder richtiger Wildgänseriche, denn es waren männliche, dorthin kamen. Es war noch nicht lange her, dass sie aus dem Ei gekrochen waren und darum waren sie auch so keck.
»Hör mal, Kamerad«, sagten sie, »du bist so hässlich, dass wir dich gut leiden können. Willst du mitziehen und Zugvogel werden? Hier nahe bei, in einem anderen Moore, gibt es einige süße, liebliche Wildgänse, sämtlich Fräulein, die rapsagen können. Du bist imstande, da dein Glück zu machen, so hässlich du auch bist.«
»Piff! Paff!« ertönte es eben. Und beide Wildgänseriche fielen tot in das Schilf nieder. Und das Wasser wurde blutrot. Piff! Paff! Ertönte es wieder. Und ganze Scharen Wildgänse flogen aus dem Schilfe auf. Und dann knallte es wieder. Es war große Jagd. Die Jäger lagen rings um das Moor herum. Ja, einige saßen oben in den Baumzweigen, die sich weit über das Schilfrohr hinausstreckten. Der blaue Dampf zog wie Wolken zwischen die dunklen Bäume und hing weit über das Wasser hinaus. In den Sumpf kamen die Jagdhunde. Platsch, platsch, Schilf und Rohr neigten sich nach allen Seiten. Das war ein Schreck für das arme Entlein. Es drehte den Kopf, um ihn unter den Flügel zu stecken. Aber im selben Augenblick stand ein furchtbar großer Hund dicht bei ihm. Die Zunge hing ihm lang aus dem Halse heraus und die Augen leuchteten gräulich hässlich. Er streckte seinen Rachen dem Entlein gerade entgegen, zeigte ihm die scharfen Zähne und...
Platsch, platsch,
ging er wieder, ohne es zu packen.
Oh, Gott sei Dank, seufzte das Entlein. Ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag.
Und so lag es ganz still, während die Schrotkörner durch das Schilf sausten und Schuss auf Schuss knallte. Erst spät am Tag wurde es ruhig. Aber das arme Junge wagte noch nicht, sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, bevor es sich umsah. Und dann eilte es fort aus dem Moore, so schnell es konnte. Es lief über Feld und Wiese. Da tobte ein solcher Sturm, dass es ihm schwer wurde, von der Stelle zu kommen. Gegen Abend erreichte es ein ärmliches kleines Bauernhaus. Das war so jämmerlich, dass es selbst nicht wusste, nach welcher Seite es fallen sollte, und darum blieb es stehen. Der Sturm umsauste das Entlein, so dass es sich auf den Schwanz setzen musste, um sich zu halten. Und es wurde schlimmer und schlimmer. Da merkte es, dass die Tür aus der einen Angel gegangen war und so schief hing, dass es durch die Spalte in die Stube hineinschlüpfen konnte. Und das tat es. Hier wohnte eine alte Frau mit ihrem Kater und ihrer Henne. Und der Kater, den sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und spinnen. Er sprühte sogar Funken, aber dann musste man ihn gegen die Haare streichen. Die Henne hatte ganz kleine, kurze Beine. Und darum wurde sie Küchelchen Kurzbein genannt. Sie legte gute Eier und die Frau liebte sie wie ihr eigenes Kind. Am Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein und der Kater begann zu schnurren und die Henne zu gackern. »Was ist das?«, sagte die Frau und sah sich ringsum. Aber sie sah nicht gut und so glaubte sie, dass das Entlein eine fette Ente sei, die sich verirrt habe. »Das ist ja ein seltener Fang«, sagte sie. »Nun kann ich Enteneier bekommen, wenn es nur kein Entrich ist. Das müssen wir erproben.« Und so wurde das Entlein für 3 Wochen zur Probe angenommen. Aber es kam kein Ei. Und der Kater war Herr im Hause. Und die Henne war die Dame. Und immer sagten sie, wir und die Welt. Denn sie glaubten, dass sie die Hälfte seien. Und zwar der allerbeste Teil. Das Entlein glaubte, dass man auch eine andere Meinung haben könne. Aber das litt die Henne nicht.
»Kannst du Eier legen?«, fragte sie.
»Nein.«
»Ja, willst du dann wohl deinen Mund halten?«
Und der Kater sagte,
»Kannst du einen krummen Buckel machen, spinnen und Funken sprühen?«
»Nein.«
»So darfst du auch keine Meinung haben, wenn vernünftige Leute sprechen.«
Und das Entlein saß im Winkel und war schlechter Laune. Da dachte es an frische Luft und Sonnenschein. Es bekam eine seltsame Lust, auf dem Wasser zu schwimmen, dass es zuletzt nicht anders konnte, als es der Henne zu sagen.
»Was fehlt dir denn?«, fragte die. »Du hast nichts zu tun, darum fängst du Grillen. Lege Eier oder Spinne. So gehen sie vorüber.«
»Aber es ist so herrlich, auf dem Wasser zu schwimmen«, sagte das Entlein. »So herrlich, es über dem Kopf zusammenschlagen zu lassen und auf den Grund niederzutauchen.«
»Ja, das ist wohl ein großes Vergnügen«, sagte die Henne. »Du bist wohl verrückt geworden? Frage den Kater danach. Er ist das klügste Geschöpf, das ich kenne. Ob er es liebt, auf dem Wasser zu schwimmen oder unterzutauchen. Ich will nicht von mir sprechen. Frage selbst unsere Herrschaft, die alte Frau. Klüger als sie ist niemand auf der Welt. Glaubst du, dass die Lust hat zu schwimmen und das Wasser über dem Kopf zusammenschlagen zu lassen?
Ihr versteht mich nicht«, sagte das Entlein.
Wir verstehen dich nicht? Wer soll dich dann verstehen können? Du wirst doch wohl nicht klüger sein wollen als der Kater und die Frau. Von mir will ich nicht reden. Hab dich nicht und dank deinem Schöpfer für all das Gute, das man dir angetan hat. Bist du nicht in eine warme Stube gekommen und hast einen Umgang, von dem du etwas lernen kannst? Aber du bist ein Schwätzer und es ist nicht erfreulich, mit dir umzugehen. Mir kannst du glauben? Ich meine es gut mit dir. Ich sage dir Unannehmlichkeiten. Und daran kann man seine wahren Freunde erkennen. Sieh nur zu, dass du Eier legst oder spinnen und Funken sprühen lernst.
Ich glaube, ich gehe hinaus in die weite Welt, sagte das Entlein.
Ja, tue das,
sagte die Henne. Und das Entlein ging.
Es schwamm auf dem Wasser. Es tauchte unter. Aber von allen Tieren wurde es wegen seiner Hässlichkeit übersehen. Nun kam der Herbst. Die Blätter im Walde wurden gelb und braun. Der Wind erfasste sie, sodass sie umhertanzten. Und oben in der Luft war es sehr kalt. Die Wolken hingen schwer von Hagel und Schneeflocken. Und auf dem Zaun stand der Rabe und schrie:
Au! Au!
Vor lauter Kälte. Ja, man konnte ordentlich frieren, wenn man nur daran dachte. Das arme Entlein hatte es wahrlich nicht gut. Eines Abends, die Sonne ging so wunderbar unter, kam ein ganzer Schwarm herrlicher, großer Vögel aus dem Busche. Das Entlein hatte niemals so schöne gesehen. Sie waren ganz leuchtend weiß, mit langen, geschmeidigen Hälsen. Es waren Schwäne. Sie stießen einen ganz wunderlichen Ton aus, breiteten ihre prächtigen langen Flügel aus und flogen von der kalten Gegend fort nach wärmeren Ländern, nach offenen Seen. Sie stiegen so hoch, so hoch. Und dem hässlichen jungen Entlein wurde so seltsam zumute. Es drehte sich im Wasser wie ein Rad rundherum, reckte den Hals hoch in die Luft nach ihnen aus und stieß einen so lauten und wunderlichen Schrei aus, dass es sich selbst davor fürchtete. Oh, es konnte die schönen, glücklichen Vögel nicht vergessen. Und sobald es sie nicht mehr erblickte, tauchte es bis ganz auf den Grund. Und als es wieder heraufkam, war es wie außer sich. Es wusste nicht, wie die Vögel hießen, auch nicht, wohin sie flogen. Aber doch war es ihnen gut, wie es nie jemandem gewesen. Es beneidete sie durchaus nicht. Wie konnte es ihm einfallen, sich solche Herrlichkeit zu wünschen? Es wäre schon froh gewesen, wenn die Enten es nur unter sich geduldet hätten, das arme, hässliche Tier. Und der Winter wurde so kalt, so kalt. Das Entlein musste im Wasser herumschwimmen, um zu verhindern, dass es ganz zufror. Aber in jeder Nacht wurde das Loch, worin es schwamm, kleiner und kleiner. Es fror so, dass es in der Eisdecke knackte. Das Entlein musste immerzu die Beine gebrauchen, damit das Loch sich nicht schloss. Zuletzt wurde es matt, lag ganz still und fror so im Eise fest. Früh am Morgen kam ein Bauer. Als er das Entlein sah, ging er hin, schlug mit seinem Holzschuh das Eis in Stücke und trug es heim zu seiner Frau. Da lebte es wieder auf. Die Kinder wollten mit ihm spielen. Aber das Entlein glaubte, sie wollten ihm etwas zuleide tun und fuhr in der Angst gerade in den Milchtopf hinein, sodass die Milch in die Stube spritzte. Die Frau schlug die Hände zusammen, worauf es in das Butterfass, dann hinunter in die Mehltonne und wieder herausflog. Wie sah es da aus? Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange nach ihm. Die Kinder rannten einander über den Haufen, um das Entlein zu fangen. Sie lachten und schrien. Gut war es, dass die Tür aufstand und es zwischen die Büsche in den frisch gefallenen Schnee schlüpfen konnte. Da lag es ganz erschöpft. Aber es würde gar zu betrüblich sein, all die Not und das Elend zu erzählen, die das Entlein in dem harten Winter erdulden musste. Es lag im Moore zwischen dem Röhricht, als die Sonne wieder warm zu scheinen begann. Die Lerchen sangen. Es war herrlicher Frühling. Da konnte auf einmal das Entlein seine Flügel erheben. Sie brausten stärker als früher und trugen es kräftig davon. Und ehe es recht wusste, befand es sich in einem großen Garten, wo die Apfelbäume in Blüte standen, wo der Flieder duftete und seine langen grünen Zweige zu den sich windenden Kanälen hinunterneigte. Oh, hier war es so schön, so frühlingsfrisch. Und vorn aus dem Dickicht kamen drei herrliche weiße Schwäne. Sie rauschten mit den Federn und schwammen so leicht auf dem Wasser.
Das Entlein kannte die prächtigen Tiere und wurde von einer seltsamen Traurigkeit befallen. Ich will zu ihnen hinfliegen, zu den königlichen Vögeln. Und sie werden mich totschlagen, weil ich, so hässlich wie ich bin, mich ihnen zu nähern wage. Aber das ist einerlei. Besser von ihnen getötet, als von den Enten gezwackt, von den Hühnern geschlagen, von dem Mädchen, das den Hühnerhof hütet, gestoßen zu werden und im Winter weh zu leiden. Und es flog hinaus in das Wasser und schwamm den prächtigen Schwänen entgegen. Diese sahen es und schossen mit rauschenden Federn heran. »Tötet mich nur«, sagte das arme Tier, neigte seinen Kopf der Wasserfläche zu und erwartete den Tod. Aber was sah es in dem klaren Wasser? Es sah sein eigenes Bild unter sich. Aber das war kein plumper, schwarzgrauer Vogel mehr, hässlich und garstig, sondern war selbst ein Schwan. Es schadet nichts, in einem Entenhofe geboren zu sein, wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat. Es war ordentlich froh über all die Not und Widerwärtigkeit, die es ausgestanden hatte. Nun erkannte es erst recht sein Glück an all der Herrlichkeit, die es begrüßte. Und die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit dem Schnabel. In den Garten kamen einige kleine Kinder, die Brot und Korn in das Wasser warfen, und das Kleinste rief: »Da ist ein Neuer!« Und die anderen Kinder jubelten mit: »Ja, es ist ein Neuer angekommen!« Und sie klatschten mit den Händen und tanzten umher, holten Vater und Mutter, und es wurde Brot und Kuchen in das Wasser geworfen, und sie sagten alle: »Der Neue ist der Schönste, so jung und so prächtig!« Und die alten Schwäne neigten sich vor ihm. Da fühlte er sich so beschämt und steckte den Kopf unter die Flügel. Er wusste selbst nicht, warum. Er war allzu glücklich, aber gar nicht stolz. Denn ein gutes Herz wird niemals stolz. Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt worden war, und hörte nun alle sagen, dass er der schönste aller schönen Vögel sei. Der Flieder bog sich mit den Zweigen gerade zu ihm in das Wasser hinunter, und die Sonne schien so warm und so gut. Da rauschten seine Federn. Der schlanke Hals hob sich, und aus vollem Herzen jubelte er: »So viel Glück habe ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche junge Entlein war.«
Es waren einmal
25
Zinnsoldaten.
Die waren alle Brüder.
Alle Brüder.
Denn sie waren aus einem alten zinnernen Löffel gemacht worden. Das Gewehr hielten sie im Arm und das Gesicht geradeaus. Rot und blau.
Überaus herrlich war die Uniform.
Das allererste, was sie in dieser Welt hörten, als der Deckel von der Schachtel genommen wurde, in der sie lagen, war das Wort:
Zinnsoldaten!
Das rief ein kleiner Knabe und klatschte in die Hände. Er hatte sie erhalten, denn es war sein Geburtstag. Und er stellte sie nun auf dem Tische auf.
Der eine Soldat glich dem anderen leibhaft, nur ein einziger war etwas anders.
Er hatte nur ein Bein, denn er war zuletzt gegossen worden. Und da war nicht mehr genug Zinn da. Doch stand er ebenso fest auf seinem einen Bein wie die anderen auf ihren Zweien. Und gerade er war es, der sich bemerkbar machte. Musik. auf dem Tisch, auf dem sie ausgestellt, Quatsch.
Auf dem Tisch, auf dem sie aufgestellt wurden, stand vieles andere Spielzeug.
Aber
das, was am meisten in die Augen fiel, ja, war ein niedliches Schloss von Papier.
Durch die kleinen Fenster konnte man gerade in die Säle hineinsehen. Also in die Säle, meine ich natürlich.
Draußen vor ihm standen kleine Bäume rings um einen kleinen Spiegel, der wie ein kleiner See aussehen sollte. Schwäne von Wachs schwammen darauf und spiegelten sich. Das war alles niedlich. Aber das Niedlichste war doch ein kleines Mädchen, das mitten in der offenen Schlosstür stand.
Sie war auch aus Papier ausgeschnitten, aber sie hatte ein schönes Kleid und ein kleines, schmales, blaues Band über den Schultern. Gerade wie eine Schärpe.
Mitten in diesem saß
ein glänzender Stern.
Gerade so groß wie ihr Gesicht.
Das kleine Mädchen streckte seine beiden Beine aus, denn es war eine Tänzerin, ja.
Das kleine Mädchen streckte seine beiden Arme aus, denn es war eine Tänzerin.
Und dann hob es das eine Bein so hoch empor,
dass der Zinnsoldat es da, oh Scheiße,
dass der Zinnsoldat es durchaus nicht finden konnte und glaubte, dass es gerade wie er nur ein Bein habe.
Das wäre eine Frau für mich,
dachte er.
Aber sie ist etwas vornehm. Sie wohnt in einem Schlosse. Ich habe nur eine Schachtel.
Und da sind wir 25 darin. Das ist kein Ort für sie.
Doch ich muss suchen, Bekanntschaft mit ihr anzuknüpfen.
Dann legte er sich, solang er war, hinter eine Schnupftabaksdose, die auf dem Tische stand. Da konnte er recht die kleine, feine Dame betrachten, die fortfuhr, auf einem Bein zu stehen,
ohne umzufallen.
Als es Abend wurde,
ja, kamen all die anderen Zinnsoldaten in ihre Schachtel.
Und die Leute im Hause gingen zu Bette. Nun fing auch das Spielzeug an zu spielen.
Sowohl es kommt Besuch, was auch immer für ein Spiel das sein soll, als auch Krieg führen und Ball geben.
Die Zinnsoldaten...
Die rasselten in der Schachtel, denn sie wollten mit dabei sein, aber sie konnten den Deckel nicht aufheben.
Zinnsoldaten!
Der Nussknacker schoss Purzelbäume und der Griffel belustigte sich auf der Tafel. Es war ein Lärm, dass der Kanarienvogel davon erwachte und anfing mitzusprechen, und zwar in Versen.
Die beiden Einzigen, die sich nicht von der Stelle bewegten, waren der Zinnsoldat und die Tänzerin.
Sie hielt sich gerade auf der Zehenspitze und beide Arme ausgestreckt. Er war ebenso standhaft auf seinem einen Bein. Seine Augen wandte er keinen Augenblick von ihr weg. Nun schlug die Uhr 12.
Und
klatsch.
Und klatsch.
Da sprang der Deckel von der Schnupftabaksdose auf. Aber da war kein Tabak darin.
Nein, sondern ein, so ein kleiner, schwarzer...
Schwarzer Kobold.
Das war ein Kunststück.
Zinnsoldat,
sagte der Kobold.
Halte deine Augen im Zaum.
Aber der Zinnsoldat tat, als ob er es nicht hörte.
Ja, warte nur bis morgen,
sagte der Kobold.
Als es nun morgen wurde...
Und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat in das Fenster gestellt und... War es nun der Kobold oder...
Auf einmal flog das Fenster zu...
Der Zugwind...
Und der Soldat stürzte drei Stockwerke tief hinunter.
Das war eine erschreckliche Fahrt.
Er streckte das Bein gerade in die Höhe und blieb auf der Helmspitze mit dem Bajonett abwärts zwischen den Pflastersteinen stecken.
Das Dienstmädchen und der kleine Knabe kamen sogleich hinunter...
Um zu suchen.
Aber obgleich sie nah daran waren, auf ihn zu treten, so konnten sie ihn...
Ja.
Doch nicht erblicken,
hätte der Zinnsoldat gerufen.
Hier bin ich.
So hätten sie ihn wohl gefunden.
Aber er fand es nicht passend, laut zu schreien.
Weil er
in Uniform war!
Nun fing es an zu regnen. Die Tropfen fielen immer dichter.
Es ward ein ordentlicher Platzregen.
Als der zu Ende war, kamen zwei Straßenjungen vorbei.
Sieh mal,
sagte der eine.
Da liegt ein Zinnsoldat. Der soll hinaus und segeln.
Ja, sie... machten ein Boot aus einer Zeitung, setzten den Soldaten mitten hinein
Und nun segelte er den Rinnstein hinunter.
Beide Knaben liefen nebenher und klatschten in die Hände. Was schlugen da für Wellen in dem Rinnstein? Und welcher Strom war da?
Der hat aber auch geströmt, der Regen.
Ja, der Regen hatte aber auch geströmt. Das Papierboot schaukelte auf und nieder.
Mitunter drehte es sich so geschwind, dass der Zinnsoldat bebte.
Aber er blieb standhaft.
Verzog keine Miene, sah geradeaus und hielt das Gewehr im Arm.
Mit einem Male trieb das Boot unter eine lange Rinnsteinbrücke. Da wurde es gerade so dunkel, als wäre er in seiner Schachtel.
Wohin mag ich nun kommen?
Dachte er.
Ja, ja, das ist des Kobolds Schuld. Ach, säße doch das kleine Mädchen hier im Boote. Da könnte es meinetwegen noch einmal so dunkel sein.
Da kam plötzlich eine große Wasserratte.
Wasserratte?
Die unter der Rinnsteinbrücke wohnte.
Hast du einen Pass?
Fragte die Ratte.
Her mit dem Passe.
Aber der Zinnsoldat schwieg still
und hielt das Gewehr noch fester.
Das Gewehr noch fester.
Boot fuhr davon. Und die Ratte hinterher.
Huhuhu. Wie fletschte sie die Zähne und rief den Holzspänen und dem Stroh zu.
Haltet ihn! Haltet ihn! Er hat keinen Zoll bezahlt! Er hat den Pass nicht gezeigt!
Aber die Strömung wurde stärker.
Der Zinnsoldat konnte schon da, wo die Brücke aufhörte, den hellen Tag erblicken, ja?
Aber er hörte auch einen brausenden Ton, der wohl einen tapferen Mann erschrecken konnte.
Denkt nur, der Rinnstein stürzte, wo die Brücke endete, gerade hinaus in einen
sehr furchtbar
großen Kanal.
Das würde für den armen Zinnsoldaten ebenso gefährlich sein wie für uns, einen großen Wasserfall hinunterzufahren.
Nun war er schon so nahe dabei, dass er nicht mehr anhalten konnte. Das Boot fuhr hinaus.
Der Zinnsoldat hielt sich so steif, wie er konnte.
Niemand sollte ihm nachsagen, dass er mit den Augen blinke.
Das Boot schnurrte viermal herum.
Viermal.
Und war bis zum Rande mit Wasser gefüllt.
Es musste sinken.
Der Zinnsoldat stand bis zum Halse im Wasser.
Und tiefer sank das Boot. Mehr und mehr löste das Papier sich auf.
Nun ging das Wasser über das Soldatenkopf.
Da dachte er an die kleine, niedliche Tänzerin, die er nie mehr zu Gesicht bekommen sollte. Und es klang vor des Zinnsoldaten Ohren das Lied.
Den Tod musst du allein.
Nun ging das Papier in zwei.
Und der Zinnsoldat stürzte hindurch, wurde aber augenblicklich von einem großen Fisch verschlungen.
Wie war es dunkel da drin? Da war es noch schlimmer als unter der Rinnsteinbrücke. Und dann war es so sehr eng da drin.
Aber der Zinnsoldat war standhaft. Und lag so lange er war mit dem Gewehr im Arm.
Der Fisch fuhr umher. Er machte die allerschrecklichsten Bewegungen. Endlich wurde er ganz still.
Es fuhr wie ein Blitzstrahl durch ihn hin. Das Licht schien ganz klar. Und jemand rief laut:
Der Zinnsoldat.
Der Fisch war gefangen worden, auf den Markt gebracht, verkauft und in die Küche hinaufgekommen, wo die Köchin ihn mit einem großen Messer aufschnitt.
Sie nahm mit zwei Fingern den Soldaten mitten um den Leib und trug ihn in die Stube hinein.
Wo alle den merkwürdigen Mann
sehen wollten, der im Magen eines Fisches herumgereist war. Aber der Zinnsoldat war gar nicht stolz. Sie stellten ihn auf den Tisch.
Und da,
wie sonderbar kann es doch in der Welt zugehen, der Zinnsoldat
in derselben Stube, in der er früher gewesen war. Er sah dieselben Kinder und das gleiche Spielzeug stand auf dem Tische. Das herrliche Schloss mit der niedlichen kleinen Tänzerin.
Die hielt sich noch auf dem einen Bein und hatte das andere
hoch in der Luft.
Sie war auch standhaft.
Ja, standhaft.
Das rührte den Zinnsoldaten.
Rührte den Zinnsoldaten. Er war nah daran, Zinn zu weinen. Aber es schickte sich nicht. Er sah sie an, aber sie sagten nichts.
Da nahm der eine der kleinen Knaben den Soldaten und warf ihn gerade in den Ofen. Obwohl er gar keinen Grund dafür hatte. Es war sicher der Kobold in der Dose, der schuld daran war.
Ja, der Zinnsoldat stand ganz beleuchtet da und fühlte eine Hitze, die erschrecklich war. Aber ob sie von dem wirklichen Feuer oder von der Liebe herrührte, das wusste er nicht. Die Farben waren ganz von ihm abgegangen. Aber ob das auf der Reise geschehen war oder ob der Kummer daran schuld war, konnte niemand sagen. Er sah das kleine Mädchen an, sie blickte ihn an und er fühlte natürlich, dass er schmelze, aber noch stand er standhaft mit dem Gewehr im Arm. Da ging eine Tür auf und der Wind ergriff die Tänzerin und sie flog einer Sylphide gleich gerade in den Ofen zum Zinnsoldaten, loderte in Flammen auf und war verschwunden. Ja, da schmolz der Zinnsoldat zu einem Klumpen und als das Dienstmädchen am folgenden Tag die Asche herausnahm, fand sie ihn als ein kleines Zinnherz. Von der Tänzerin hingegen war nur noch der Stern da. Und der war kohlschwarz gebrannt.
Von der Tänzerin hingegen war nur der Stern noch da. Und der war kohlschwarz gebrannt.
Der Sandmann. Es gibt niemand in der ganzen Welt, der so viele Geschichten weiß wie der Sandmann. Er kann ordentlich erzählen. Gegen Abend, wenn die Kinder noch am Tische oder auf ihrem Schemel sitzen, kommt der Sandmann. Er kommt die Treppe sachte herauf, denn er geht auf Socken. Er macht ganz leise die Türen auf und husch! Da streut er den Kindern Sand in die Augen hinein. Und das so fein, so fein. Aber immer genug, dass sie die Augen nicht offen halten und ihn deshalb auch nicht sehen können. Er schleicht sich gerade hinter sie, bläst ihnen sachte in den Nacken und dann werden sie schwer im Kopf. Aber es tut nicht weh, denn der Sandmann meint es gut mit den Kindern. Er will nur, dass sie ruhig sein sollen. Das sind sie am schnellsten, wenn man sie zu Bette gebracht hat. Sie sollen still sein, damit er ihnen Geschichten erzählen kann. Wenn die Kinder nun schlafen, setzt sich der Sandmann auf ihr Bett. Er ist gut gekleidet. Sein Rock ist von Seidenzeug, aber es ist unmöglich zu sagen, von welcher Farbe. Denn er glänzt grün, rot und blau, je nachdem er sich wendet. Unter jedem Arm hält er einen Regenschirm. Den einen, mit Bildern darauf, spannt er über die guten Kinder aus. Und dann träumen sie die ganze Nacht die herrlichsten Geschichten. Auf dem anderen ist durchaus nichts. Den stellt er über die unartigen Kinder. Dann schlafen die und haben am Morgen, wenn sie erwachen, nicht das Allergeringste geträumt. Nun werden wir hören, wie der Sandmann an jedem Abend in einer Woche zu einem kleinen Knaben, der Friedrich hieß, kam und was er ihm erzählte. Es sind 7 Geschichten, denn es sind 7 Tage in der Woche. Montag.
Höre einmal,
sagte der Sandmann am Abend, als er Friedrich zu Bett gebracht hatte. Nun werde ich aufputzen. Da wurden alle Blumen in den Blumentöpfen zu großen Bäumen, die ihre langen Zweige unter der Decke und längs der Wände ausstreckten, sodass die ganze Stube wie ein prächtiges Lusthaus aussah. Alle Zweige waren voll Blüten. Und jede Blüte war noch schöner als eine Rose, duftete lieblich. Und wollte man sie essen, so war sie noch süßer als eingemachtes. Die Früchte glänzten gerade wie Gold. Und Kuchen waren da, die vor lauter Rosinen platzten. Es war unvergleichlich schön. Aber zu gleicher Zeit ertönte ein erschreckliches Jammern aus dem Tischkasten, wo Friedrichs Schulbücher lagen. »Was ist das?« fragte der Sandmann, ging zum Tisch und zog den Kasten auf. Es war die Tafel, in der es riss und wühlte, denn es war eine falsche Zahl in die Rechenaufgabe gekommen, sodass sie nahe daran war, auseinanderzufallen. Der Griffel hüpfte und sprang an seinem Bande, gerade als ob er ein kleiner Hund wäre, der helfen möchte. Aber er konnte es nicht. Und dann war es Friedrichs Schreibebuch, in dem es auch jammerte. Oh, es war hässlich mit anzuhören. Auf jedem Blatt standen der Länge nach herunter die großen Buchstaben. Ein jeder mit einem kleinen zur Seite. Das war eine Vorschrift. Neben diesen standen wieder einige Buchstaben, die glaubten ebenso auszusehen. Und die hatte Friedrich geschrieben. Sie lagen fast so, als ob sie über die Bleifederstriche gefallen wären, auf denen sie stehen sollten.
»Seht, so solltet ihr euch halten«,
sagte die Vorschrift.
»Seht, so zur Seite mit einem kräftigen Schwung.«
»Oh, wir möchten gern«,
sagten Friedrichs Buchstaben.
»Aber wir können nicht, wir sind so jämmerlich.«
»Dann müsst ihr Lebertran und Kinderpulver haben«, sagte der Sandmann.
»Oh nein«,
riefen sie, und da standen sie alle schlank und rank, dass es eine wahre Lust war. »Jetzt wird keine Geschichte erzählt«, sagte der Sandmann. »Nun muss ich sie exerzieren. Eins, zwei, eins, zwei.« Und so exerzierte er die Buchstaben, und sie standen so schlank und schön, wie nur eine Vorschrift stehen kann. Aber als der Sandmann ging und Friedrich sie am Morgen besah, da waren sie ebenso elend wie früher. Dienstag. Sobald Friedrich zu Bette war, berührte der Sandmann mit seinem kleinen Zauberstab alle Möbel in der Stube, und sogleich fingen sie an zu plaudern. Allesamt sprachen sie von sich selbst, mit Ausnahme des Spucknapfes, der stumm dastand und sich darüber ärgerte, dass sie so eitel sein konnten, nur von sich selbst zu reden, nur an sich selbst zu denken und durchaus keine Rücksicht auf den zu nehmen, der doch so bescheiden in der Ecke stand und sich bespucken ließ. Über der Kommode hing ein großes Gemälde in einem vergoldeten Rahmen. Das war eine Landschaft. Man sah darauf große alte Bäume, Blumen im Grase, und einen großen Fluss, der um den Wald herum floss, an vielen Schlössern vorbei und weit hinausströmte in das wilde Meer. Der Sandmann berührte mit seinem Zauberstabe das Gemälde, und da begannen die Vögel darauf zu singen. Die Baumzweige bewegten sich und die Wolken zogen weiter, und man konnte ihren Schatten über die Landschaft hin erblicken. Nun hob der Sandmann den kleinen Friedrich gegen den Rahmen empor und stellte seine Füße in das Gemälde, gerade in das hohe Gras. Und da stand er. Die Sonne beschien ihn durch die Zweige der Bäume. Er lief hin zum Wasser und setzte sich in ein kleines Boot, das dort lag. Es war rot und weiß angestrichen, das Segel glänzte wie Silber und sechs Schwäne, alle mit Goldkronen um den Hals und einem strahlenden blauen Stern auf dem Kopf, zogen das Boot an dem grünen Walde vorbei, wo die Bäume von Räubern und Hexen und die Blumen von niedlichen kleinen Elfen und von dem, was die Schmetterlinge ihnen gesagt hatten, erzählten. Die herrlichen Fische mit Schuppen wie Silber und Gold schwammen dem Boote nach. Mitunter machten sie einen Sprung, dass es im Wasser plätscherte, und Vögel, Rot und blau, klein und groß, flogen in langen Reihen hinterher. Die Mücken tanzten und die Maikäfer sagten »Bum, bum«. Sie wollten Friedrich alle folgen und alle hatten sie eine Geschichte zu erzählen. Das war eine Lustfahrt. Bald waren die Wälder ganz dicht und dunkel. Bald waren sie wie der herrlichste Garten mit Sonnenschein und Blumen. Da lagen große Schlösser von Glas und von Marmor. Auf den Altanen standen Prinzessinnen. Und alle waren es kleine Mädchen, die Friedrich gut kannte. Er hatte früher mit ihnen gespielt. Sie streckten jede die Hand aus und hielten das niedlichste Zuckerherz hin, das je eine Kuchenfrau verkaufen konnte. Und Friedrich fasste die eine Seite des Zuckerherzens an, während er vorbeifuhr, und die Prinzessin hielt recht fest. Und so bekam jedes sein Stück. Sie das kleinere, Friedrich das größere. Bei jedem Schlosse standen kleine Prinzen Schildwache. Sie schulterten die Säbel und ließen Rosinen und Zinnsoldaten regnen. Das waren echte Prinzen. Bald segelte Friedrich durch Wälder, bald durch große Säle oder mitten durch eine Stadt. Er kam auch durch die, in der sein Kindermädchen wohnte. Es hatte ihn getragen, da er noch ein ganz kleiner Knabe war und war ihm immer gut geblieben. Sie nickte und winkte und sang den niedlichen kleinen Vers, den sie selbst mit vieler Anstrengung gedichtet und Friedrich gesandt hatte. »Ich denke deiner so manches Mal, mein Friedrich, immer wieder. Ich gab dir Küsse, ja, ohne Zahl, auf Stirne, Mund und Augenlider. Ich hörte dich lallen das erste Wort, doch musst ich dir Lebewohl sagen. Es segne der Herr dich an jedem Ort, du Engel, den ich getragen.« Alle Vögel sangen mit, die Blumen tanzten auf den Stielen und die alten Bäume nickten, gerade als ob der Sandmann ihnen auch Geschichten erzählte. Mittwoch. Draußen strömte der Regen hernieder. Friedrich konnte es im Schlaf hören, und als der Sandmann ein Fenster öffnete, stand das Wasser gerade herauf bis an das Fensterbrett. Es war ein ganzer See da draußen. Aber das prächtigste Schiff lag dicht am Hause.
»Willst du mitsegeln, kleiner Friedrich?« sagte der Sandmann. »So kannst du diese Nacht in fremde Länder gelangen und morgen wieder hier sein.«
Da stand Friedrich plötzlich in seinen Sonntagskleidern mitten auf dem prächtigen Schiffe. Sogleich wurde die Witterung schön und sie segelten durch die Straßen, kreuzten um die Kirche. Und nun war alles eine große, wilde See. Sie segelten so lange, bis kein Land mehr zu erblicken war, und sie sahen einen Flug Störche. Die kamen auch von der Heimat und wollten nach den warmen Ländern. Ein Storch flog immer hinter dem anderen, und sie waren schon weit, weit geflogen. Einer von ihnen war so ermüdet, dass seine Flügel ihn kaum noch zu tragen vermochten. Er war der allerletzte in der Reihe, und bald blieb er ein großes Stück zurück. Zuletzt sank er mit ausgebreiteten Flügeln tiefer und tiefer. Er machte noch ein paar Schläge mit den Schwingen, aber es half nichts. Nun berührte er mit seinen Füßen das Tauwerk des Schiffes, glitt vom Segel herab und bums, da stand er auf dem Verdeck. Da nahm ihn der Schiffsjunge und setzte ihn in das Hühnerhaus zu den Hühnern, Enten und Truthähnen. Der arme Storch stand ganz befangen mitten unter ihnen.
»Sieh den!«
sagten alle Hühner. Der kalekutische Hahn, der Truthahn, blies sich so dick auf, wie er konnte, und fragte ihn, wer er sei. Die Enten gingen rückwärts und stießen einander.
»Quak! Quak! Rapple dich! Rapple dich!«
Der Storch erzählte vom warmen Afrika, von den Pyramiden und vom Strauße, der einem wilden Pferde gleich die Wüste durchlaufe, von den Antilopen, die er gesehen habe. Aber die Enten verstanden ihn nicht, und dann stießen sie einander.
»Quak! Quak! Wir sind doch darüber einverstanden, dass er dumm ist!«
»Ja, sicher ist er dumm«,
sagte der Truthahn, und dann kollerte er. Da schwieg der Storch ganz still und dachte an sein Afrika und an all das Schöne, das es dort zu sehen gab.
Das sind ja herrlich dünne Beine, die ihr habt«, sagte der Kalikute. »Was kostet die Elle davon?«
»Quack, quack, squat, squat«, grinsten alle Enten, aber der Storch tat, als ob er es gar nicht höre.
»Ihr könnt immer mitlachen«, sagte der Truthahn zu ihm, »denn es war sehr witzig gesagt, oder war es euch vielleicht zu hoch?« »Ach, er ist nicht vielseitig. Wir wollen für uns selbst bleiben.«
Und dann gluckte er und die Enten schnatterten. »Quacki, quacki, quack!« Es war schrecklich, wie sie sich selbst belustigten. Aber Friedrich ging zum Hühnerhause, öffnete die Tür, rief den Storch und er hüpfte zu ihm hinaus auf das Deck. Nun hatte er ja ausgeruht, und es war, als ob er Friedrich zunickte, um ihm zu danken. Darauf entfaltete er seine Schwingen und flog nach den warmen Ländern. Aber die Hühner gluckten, die Enten schnatterten, und der kalikutische Hahn wurde ganz feuerrot am Kopfe. »Morgen werden wir Suppe von euch kochen«, sagte Friedrich, und dann erwachte er und lag in seinem kleinen Bette. Es war doch eine sonderbare Reise, die der Sandmann ihn diese Nacht hatte machen lassen. Donnerstag. »Weißt du was?«, sagte der Sandmann. »Sei nur nicht furchtsam. Hier wirst du eine kleine Maus sehen.« Da hielt er ihm seine Hand mit dem leichten, niedlichen Tiere entgegen. »Sie ist gekommen, um dich zur Hochzeit einzuladen. Hier sind diese Nacht zwei kleine Mäuse, die in den Stand der Ehe treten wollen. Sie wohnen unter deiner Mutter Speisekammerfußboden. Das soll eine schöne Wohnung sein.« »Aber wie kann ich durch das kleine Mauseloch im Fußboden kommen?«, fragte Friedrich. »Lass mich nur machen«, sagte der Sandmann. »Ich werde dich schon klein bekommen.« Und er berührte Friedrich mit seinem Zauberstab. Und da wurde der sogleich kleiner und kleiner. Zuletzt war er keinen Finger mehr lang. »Nun kannst du dir die Kleider des Zinnsoldaten leihen. Ich denke, sie werden dir passen. Und es sieht gut aus, wenn man Uniformen einer so außerordentlichen Gesellschaft hat.« »Ja, freilich«, sagte Friedrich. Und da war er im Augenblick wie der niedlichste Zinnsoldat angekleidet. »Wollen Sie nicht so gut sein und sich in Ihrer Mutter Fingerhut setzen?«, fragte die kleine Maus. »Dann werde ich die Ehre haben, Sie zu ziehen.« »Will sich das Fräulein selbst bemühen?«, sagte Friedrich, und so fuhren sie zur Mäusehochzeit. Zuerst kamen sie unter dem Fußboden in einen langen Gang, der nicht höher war, als dass sie gerade mit dem Fingerhut dort fahren konnten. Und der ganze Gang war mit faulem Holze erleuchtet. »Riecht es hier nicht herrlich?«, sagte die Maus, die ihn zog. »Der ganze Gang ist mit Speckschwarten geschmiert worden. Es kann nichts Schöneres geben.« Nun kamen sie in den Brautsaal. Hier standen zur Rechten alle die kleinen Mäusedamen, die wisperten und zischelten, als ob sie einander zum Besten hielten. Zur Linken standen alle Mäuseherren und strichen sich mit der Pfote den Schnauzbart. Aber mitten im Saal sah man das Brautpaar. Sie standen in einer ausgehöhlten Käserinde und küssten sich gar erschrecklich viel und ganz ungeniert vor aller Augen, denn sie waren ja Verlobte und sollten nun auch gleich Hochzeit halten. Es kamen immer mehr und mehr Fremde. Eine Maus war nahe daran, die andere totzutreten, und das Brautpaar hatte sich mitten in die Tür gestellt, sodass man weder hinaus noch hineingelangen konnte. Die ganze Stube war ebenso wie der Gang mit Speckschwarten eingeschmiert. Das war die ganze Bewirtung, aber zum Nachtisch wurde eine Erbse vorgezeigt, in die eine Maus aus der Familie den Namen des Brautpaares eingebissen hatte. Das heißt, die ersten Buchstaben. Das war etwas ganz Außerordentliches. Alle Mäuse sagten, dass es eine schöne Hochzeit gewesen sei. Dann fuhr Friedrich wieder nach Hause. Er war wahrlich in vornehmer Gesellschaft gewesen, aber er hatte auch ordentlich zusammenkriechen, sich klein machen und Zinnsoldatenuniform anziehen müssen.
Freitag. Es ist unglaublich, wie viel ältere Leute es gibt, die mich gar zu gern haben möchten, sagte der Sandmann. Es sind besonders alle, die etwas Böses verübt haben. Guter kleiner Sandmann, sagen sie zu mir. Wir können die Augen nicht schließen und so liegen wir die ganze Nacht und sehen alle unsere bösen Taten, die wie hässliche kleine Kobolde auf der Bettstelle sitzen. Möchtest du doch kommen und sie fortjagen, damit wir einen guten Schlaf bekämen? Und dann seufzten sie tief. Wir möchten es gern bezahlen. Gute Nacht, Sandmann. Das Geld liegt im Fenster. Aber ich tue es nicht für Geld, sagte der Sandmann.
Was wollen wir nun diese Nacht vornehmen? Fragte Friedrich.
Ja, ich weiß nicht, ob du diese Nacht wieder Lust hast, zur Hochzeit zu kommen. Es ist eine andere Art, als die gestrige war. Deiner Schwester große Puppe, die wie ein Mann aussieht und Hermann genannt wird, will sich mit der Puppe Bertha verheiraten. Es ist obendrein der Puppe Geburtstag und deshalb werden da sehr viele Geschenke kommen.
Ja, das kenne ich schon, sagte Friedrich. Immer wenn die Puppen neue Kleider gebrauchen, lässt meine Schwester sie ihren Geburtstag feiern oder Hochzeit halten. Das ist sicher schon 100 Mal geschehen.
Ja, aber in dieser Nacht ist es die 101. Hochzeit. Und wenn 101 aus ist, dann ist alles vorbei. Deswegen wird auch diese so ausgezeichnet. Sieh nur einmal. Friedrich sah nach dem Tische. Da stand das kleine Papphaus mit Licht in den Fenstern und draußen davor präsentierten alle Zinnsoldaten das Gewehr. Das Brautpaar saß ganz gedankenvoll, wozu es wohl Ursache hatte, auf dem Fußboden und lehnte sich gegen den Tischfuß. Aber der Sandmann, in den schwarzen Rock der Großmutter gekleidet, traute sie. Als die Trauung vorbei war, stimmten alle Möbel in der Stube folgenden Gesang an, der vom Bleistift geschrieben war. Er ging nach der Melodie des Zapfenstreichs.
Das Lied ertöne wie der Wind, dem Brautpaar hoch, das sich verbindt. Sie prangen beide steif und blind, da sie von Handschuhleder sind. Hurra, hurra, ob taub und blind, wir singen es in Wetter und Wind.
Und nun bekamen sie Geschenke. Aber sie hatten sich alle Esswaren verbeten, denn sie hatten an ihrer Liebe genug.
»Wollen wir nun eine Sommerwohnung beziehen oder auf Reisen gehen?« fragte der Bräutigam.
Die Schwalbe, die viel gereist war, und die Hofhenne, die 5-mal Küchlein ausgebrütet hatte, wurden zu Rate gezogen. Und die Schwalbe erzählte von den herrlichen warmen Ländern, wo die Weintrauben groß und schwer hängen, wo die Luft so mild ist und die Berge Farbe haben, wie man sie hier gar nicht an ihnen kennt.
»Sie haben doch nicht unseren Grünkohl«, sagte die Henne. »Ich war einen Sommer mit all meinen Küchlein auf dem Lande. Da war eine Sandgrube, in der wir gehen und kratzen konnten. Und dann hatten wir Zutritt zu einem Garten mit Grünkohl. Och, wie war der grün. Ich kann mir nichts Schöneres denken. Aber ein Kohlstrung sieht gerade so aus wie der andere«, sagte die Schwalbe. »Und dann ist hier oft schlechtes Wetter.«
»Ja, daran ist man gewöhnt.«
»Aber hier ist es kalt. Es friert.«
»Das ist gut für den Kohl«, sagte die Henne. »Übrigens können wir es auch warm haben. Hatten wir nicht vor 5 Jahren einen Sommer so heiß, dass man kaum atmen konnte? Dann haben wir nicht alle die giftigen Tiere, die sie dort haben. Und wir sind von Räubern befreit.« »Der ist ein Bösewicht, der nicht findet, dass unser Land das Schönste ist. Er verdiente wahrlich nicht, hier zu sein.«
Und dann weinte die Henne und fuhr fort.
»Ich bin auch gereist. Ich bin einmal über 12 Meilen gefahren. Es ist durchaus kein Vergnügen.«
»Ja, die Henne ist eine vernünftige Frau«, sagte die Puppe Bertha. Ich halte nichts davon, Berge zu bereisen, denn das geht nur hinauf und dann wieder herunter. Nein, wir wollen zur Sandgrube hinausziehen und im Kohlgarten spazieren. Und dabei blieb es. Sonnabend. »Bekomme ich nun Geschichten zu hören?«, fragte der kleine Friedrich, sobald der Sandmann ihn in den Schlaf gebracht hatte. »Diesen Abend haben wir keine Zeit dazu«, sagte der Sandmann und spannte seinen schönsten Regenschirm über ihn auf. »Betrachte nur die Chinesen.« Der ganze Regenschirm sah aus wie eine große chinesische Schale mit blauen Bäumen und spitzen Brücken und mit kleinen Chinesen darauf, die da standen und mit dem Kopfe nickten. »Wir müssen die ganze Welt zu morgen schön ausgeputzt haben«, sagte der Sandmann. »Es ist ja morgen Sonntag. Ich will die Kirchtürme besuchen, um zu sehen, ob die kleinen Kirchkobolde die Glocken putzen, damit sie hübsch klingen. Ich will hinaus auf das Feld gehen und sehen, ob die Winde den Staub von Gras und Blättern blasen und, was die größte Arbeit ist, ich will alle Sterne herunterholen, um sie zu polieren. Ich nehme sie in meine Schürze. Aber erst muss ein jeder nummeriert werden. Und die Löcher, worin sie da oben sitzen, müssen auch nummeriert werden, damit sie wieder auf den rechten Fleck kommen, sonst würden sie nicht festsitzen. Und wir würden zu viele Sternschnuppen bekommen, weil der eine nach dem anderen herunterpurzeln würde.«
»Hören Sie, wissen Sie was, Herr Sandmann?« sagte ein altes Bild, das an der Wand hing, wo Friedrich schlief. »Ich bin Friedrichs Urgroßvater. Ich danke Ihnen, dass Sie dem Knaben solche Geschichten erzählen, aber Sie müssen seine Begriffe nicht verdrehen. Die Sterne können nicht heruntergenommen und poliert werden. Die Sterne sind Kugeln, ebenso wie unsere Erde. Und das ist gerade das Gute an ihnen.«
»Ich danke dir, du alter Urgroßvater«, sagte der Sandmann. »Ich danke dir. Du bist ja das Haupt der Familie. Du bist das Urhaupt. Aber ich bin doch älter als du. Ich bin ein alter Heide. Römer und Griechen nannten mich den Traumgott. Ich bin in die vornehmsten Häuser gekommen und komme noch dahin. Ich weiß sowohl mit Geringen wie mit Großen umzugehen. Nun kannst du erzählen.« Und da ging der Sandmann und nahm seinen Regenschirm mit.
»Nun darf man wohl seine Meinung gar nicht mehr sagen«, brummte das Bild.
Da erwachte Friedrich. Sonntag. »Guten Abend«, sagte der Sandmann. Friedrich nickte und wandte das Bild des Urgroßvaters gegen die Wand, damit es nicht wie gestern mitspreche. »Nun musst du mir Geschichten erzählen, von den 5 grünen Erbsen, die in einer Schote wohnten, und von dem Hahnenfuß, der dem Hühnerfuße den Hof machte, und von der Stopfnadel, die so vornehm tat, dass sie sich einbildete, eine Nähnadel zu sein.« »Man kann auch des Guten zu viel bekommen«, sagte der Sandmann. »Du weißt wohl, dass ich dir am liebsten etwas zeige. Ich will dir meinen Bruder zeigen. Er heißt auch Sandmann, aber er kommt zu niemand öfter als einmal. Und zu wem er kommt, den nimmt er mit auf sein Pferd und erzählt ihm Geschichten. Er kennt nur 2. Die eine ist so außerordentlich schön, dass niemand in der Welt sie sich denken kann. Und die andere ist so hässlich und gräulich, das ist gar nicht zu beschreiben.« Und dann hob der Sandmann den kleinen Friedrich zum Fenster hinauf und sagte, »Da wirst du meinen Bruder sehen. Sie nennen ihn auch den Tod. Siehst du? Er sieht gar nicht so schlimm aus wie in den Bilderbüchern, wo er nur ein Knochengerippe ist. Nein. Das ist Silberstickerei, die er auf dem Kleide hat. Die schönste Husarenuniform, ein Mantel von schwarzem Samt, fliegt hinten über das Pferd. Sieh, wie er im Galopp reitet.« Friedrich sah, wie der andere Sandmann davonritt und junge wie alte Leute auf sein Pferd nahm. Einige setzte er vorn, andere hinten auf, aber immer fragte er erst: »Wie steht es mit dem Zeugnisbuch?« »Gut«, sagten sie allesamt. »Ja, lasst mich selbst sehen«, sagte er, und sie mussten ihm das Buch zeigen. Alle die, welche sehr gut und ausgezeichnet hatten, kamen vorn auf das Pferd und bekamen die herrliche Geschichte zu hören. Die nur ziemlich gut und mittelmäßig hatten, mussten hinten auf und bekamen die greuliche Geschichte. Sie zitterten und weinten, sie wollten vom Pferde springen und konnten es doch nicht, denn sie waren sogleich daran festgewachsen. »Aber der Tod ist ja der prächtigste Sandmann«, sagte Friedrich. »Vor ihm ist mir nicht bange.« »Das soll auch nicht sein«, sagte der Sandmann. »Sieh nur zu, dass du ein gutes Zeugnis hast.«
»Ja, das ist lehrreich«, murmelte des Urgroßvaters Bild. »Es hilft doch, wenn man seine Meinung sagt.«
Und nun war es zufrieden. Sieh, das ist die Geschichte vom Sandmann. Nun mag er dir selbst diesen Abend mehr erzählen.
Ja, das war's. Nächste Woche hörst du den dritten Teil unserer Hörtrilogie, die ich zusammen mit meinen beiden Kollegen von den drei Fragezeichen Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich aufgenommen habe. Drei Erzählungen. Das sind drei wunderbare Liebesgeschichten. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade Pavor von Florian Bald. Pavor ist nicht nur das lateinische Wort für Angst, es wird auch in der Psychiatrie für Albträume verwendet, aus denen man schweißgebadet und mit rasendem Puls aufwacht. Pavor. Ein Thriller-Hörspiel. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.
Shh.